dienen. So, ich glaube, das läuft. Ja, es ist eben so, mir wäre es eigentlich gleich gewesen, wenn die Predigt nicht aufgenommen wird. Aber weil es aus der Serie vom Buch Daniel ist, habe ich gedacht, es wäre gleich noch schade, wenn dann plötzlich ein Teil einfach fehlt. Und nicht aufgenommen ist, darum habe ich mir das letzte Mal zeigen, wie das funktioniert. Und ich hoffe, dass es klappt. Auf jeden Fall das klappt, höre ich, das ist einmal gut. Ich habe ja bis und mit Daniel 10 Predigten gehabt und fahre dort weiter. Eigentlich sollte man über das Kapitel 11 gar nicht predigen von Daniel. Das ist überhaupt kein Predigtext. Das ist ganz, ganz schwierig, aus dem eine Predigt zu machen. Da muss man eigentlich hersitzen, das miteinander anschauen in der Bibel, was ist da gemeint, und dann mit der Geschichte vergleichen. Ich habe mich ein bisschen schwer da. Vor allem, weil ich jetzt von Adelboden gekommen bin und mir ist gut, wenn ich Mundart rede. Geht's, Ratnam, gut, Wasantam. Jawohl, dann bleibe ich dabei. Dann dürft ihr mal Mundartpredigt geniessen. Das haben wir ja nicht so viel bei uns. Okay. Nein, wir waren ja zu Adelboden, ich hatte dort Andachten und dann habe ich dann irgendwann im Laufe des Nachmittags, wenn wir nicht so gut Wetter hatten, ein bisschen an dem Daniel gearbeitet. Ja, Daniel, im Kapitel 10 haben wir gehört, wie der Daniel während seinem Gebet eine Vision hat. Er ist ja vor Gott ins Gebet gegangen. Und dann ist ein himmlischer Bote gekommen, dem sein Name ist nicht genannt, aber man sieht von dem Merkmal her, es ist klar, eine Autorität, eine himmlische Autorität, eine göttliche Autorität, die da zum Daniel gekommen ist und hat ihm gesagt, ich bin gekommen, um die aufzuklären, was passieren wird, unter anderem eben auch mit deinem Volk. Und im Kapitel 11 werden jetzt die Ausführungen ein bisschen konkreter. Wir haben vorhin in anderen Kapiteln ein bisschen mehr zusammenfassend mitbekommen, wie die vier Weltreiche werden sein und wie am Schluss dann Gott durch seinen Messias im Prinzip allem ein Ende setzt. Und es ist dann immer wieder ein Stück weit konkreter geworden. Im Kapitel 11 jetzt lesen wir, und da sind sich die Ausleger auch einig, dass es um die Zeit von der persischen Herrschaft geht. Und Daniel hat ja die Vision im dritten Jahr vom Kyros gehabt, also eigentlich der erste persische Herrscher, also das war noch der Darius gewesen, aber irgendwie ist man da nicht ganz klar, wer der Darius gewesen ist. Es ist. Man weiss, das geschichtlich kann man es einfach nicht ganz klar belegen, wer der gewesen ist. Trotzdem, der Daniel hat also die Vision gehabt im dritten Jahr vom Kyros. Jetzt sind da so genaue Angaben über geschichtliche Ereignisse, dass viele Ausleger, die sich zwar einig sind, dass das wirklich passiert ist, dass das korrekt ist, aber in vielen Auslegungen, in Kommentaren, wird jetzt bestritten, dass die Aussagen die Prophetie von Daniel ist. Weil das ist so genau, dass sie sagen, das ist nicht möglich, dass jemand so genaue Prophetie ungefähr 350 Jahre voraus kann sagen. Und so tun die Kommentare, das Kapitel 11 und andere von Daniel ins erste Jahrhundert vor Christus setzen. Und sagen, das ist erst aufgeschrieben worden, nachdem schon alles passiert ist. Bibeltreue Theologie haltet aber, und das ist auch begründet, daran fest, dass die Schriften tatsächlich von Daniel sind, und das wäre etwa 535 vor Christus. Die Ereignisse betreffen aber eine Zeit, die erst 200 Jahre später kommt. Und dann nachher etwa bis einmal jetzt im Kapitel 11 ins Jahr 168, 66 vor Christus bis zur Zeit vom Antiochus Epiphanes. Ja, den letzten Tag so viel müssen reden, dass mir der Hals manchmal ist bleiben stocken. Gut, das wäre mal einfach einleitend. Und eigentlich wollte ich mal einfach den Text lesen und nachher ein paar Sachen dazu sagen. Und ich habe jetzt gemerkt, das ist eben nicht einmal so einfach. Sonst haben wir den Zusammenhang fast nicht. Und darum habe ich mir erlaubt, heute mal mit dem Computer den Text mitzunehmen. Und dann gehe ich Folie für Folie durchgehen. Ich hoffe, dass ich jetzt da wieder etwas herbringe da vom Bild. Wäre eigentlich noch von Vorteil, wenn da etwas kommen würde. Das Heid raus kann nehmen. Hä? Ist gekommen? Aber nur kurz, hä? Jura! Oh, jetzt müsste man halt vielleicht das einmal löschen. Muss mal schauen, ob ich genug Licht habe. Sonst muss ich dann die noch einschalten. Also ich sage, Techniker dürfen einfach nicht beide Ferien machen. Muss dann noch mal ein ernstes Wörtchen mit ihnen reden. Also, Daniel Kapitel 11, ich fange beim Vers 2 an, weil der Vers 1 ist eigentlich noch im letzten Text gewesen. Und ich werde dann immer die Vers lesen und dann nachher ein paar Gedanken dazu geben und weitergehen. Weil das aber, ich bin auch froh, hat der Beat eine gute Einleitung gemacht mit einem biblischen Text und etwas Geistliches. Also wenn ihr da nichts überkommt, geistlich, dann müsst ihr das vom Beat nehmen, weil das ist wirklich Geschichte. Und nun will ich dir kundtun, was gewiss geschehen soll. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, der vierte aber wird größeren Reichtum haben als alle anderen. Und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Danach wird ein mächtiger König aufstehen und mit großer Macht herrschen, und was er will, wird er ausrichten. Aber wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und in die vier Winde des Himmels zerteilt werden. Nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er sie hatte. Denn sein Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden. Und der König des Südens wird mächtig werden, aber gegen ihn wird einer seiner Fürsten noch mächtiger werden und herrschen, dessen Herrschaft wird gross sein. Ein paar Gedanken zu diesem Abschnitt. Hier kommt der Engel oder der Boten und sagt, es werden drei Könige aufstehen. Und zwar von dieser Zeit jetzt, von der Prophetie an, noch drei Könige. Das heisst also, dass noch drei Könige kommen nach dem Kyrus. Jetzt ist es so, dass nicht alle persischen Könige erwähnt sind in der Bibel. Weil das persische Reich hat noch etwa 200 Jahre gedauert und das hat mehr als 10 Könige gehabt. Aber 10 davon sind einigermaßen bedeutend. Die Bibel redet aber hier nur noch von 4. Und nachher macht sie einen Sprung, die anderen lässt sie aus. Wir haben also 3 Könige und der vierte, das heisst der Kyrus und nachher der Kambyses und nachher nochmal einen und nachher kommt der Xerxes. Und der Xerxes, der ist uns bekannt. Das ist der Ahasveros von der Bibel zur Zeit von der Esther. Und das ist der, wo dann heisst, der vierte aber wird größeren Reichtum haben als alle anderen. Das ist der Ahasveros. Und das ist etwa 465 vor Christus ist der, bis dann ist der etwa 486 bis 465. Also das ist auch schon wieder einige Zeit vergangen, bis der gekommen ist. Und dann heisst, wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenlands aufbieten. Und das hat er tatsächlich gemacht. Er hat sich ein bisschen überschätzt dort, hat probiert, das aufkommende griechische Reich, das ist noch nicht so stark gewesen, das ist noch nicht der Alexander gewesen, das sind andere gewesen, hat er probiert, gegen die zu kämpfen. Hat aber eine Niederlage erlitten, hat sich dann zurückgezogen und nachher ist mal eine gewisse Zeit relativ in Ruhe gewesen. Er ist dann irgendwann umgebracht worden, der Ahasveros von der Esther, wissen wir ja nicht, wie es dann weitergegangen ist nach der Esther-Geschichte, oder? Das ist einfach dann dort, hört es dann irgendwo auf. Und jetzt macht die Geschichte einen Sprung. Danach wird ein mächtiger König aufstehen und mit großer Macht herrschen und was er will, wird er ausrichten. Jetzt macht die Bibel dort einen Sprung von etwa 200 Jahren. Weil jetzt redet sie vom Alexander dem Grossen. Danach wird ein mächtiger König aufstehen, mit großer Macht herrschen und was er will, wird er ausrichten. der hat das Reich inner kürzester Zeit eingenommen. Und das persische Reich ist verschwunden, mehr oder weniger. Also der Alexander der Grosse, aber der hat nur etwa 12 Jahre, ist der an der Macht gewesen, nachher ist er gestorben, man nimmt an einen Fieber in der Region, eben im persischen Teil vom Reich. Und dann heisst es, wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen. Und genau das ist passiert. Wo der Alexander gestorben ist, ist sein Reich, das griechische Reich, in vier Teilreiche aufgeteilt worden. Und das, die vier Teilreiche, die haben wiederum ein paar x Jahre bestanden. Ich habe mir das jetzt nicht so bis ins Detail aufgeschrieben, da bis ins Jahr 240 vor Christus ungefähr. Das hat man die Diadochenzeit genannt. Das waren vier Reiche gewesen. Zwei Reiche von diesen vier waren ein bisschen vorherrschend gewesen. Und zwar Süden und Norden. Wir lesen hier im Vers 5, der König des Südens wird mächtig werden, aber gegen ihn wird einer seiner Fürsten noch mächtiger werden und herrschen. Dessen Herrschaft wird gross sein. Also das Südreich, das war das Ptolemäerreich von Ägypten. Ägypten, Palästina hat dazugehört, ungefähr am Meeresstreifen entlang, Israel hat dazugehört, das ganze Land, bis auf, ungefähr auf Sidon. Und im Norden war das Reich von den Seleukiden. Das war dann Persien und Syrien, der Teil. Und die anderen sind in der Bibel nicht mehr erwähnt, weil sie für die biblischen Ereignisse nicht mehr von Bedeutung waren. Wir gehen weiter. Nach einigen Jahren aber werden sie sich miteinander befreunden und die Tochter des Königs des Südens wird kommen zum König des Nordens, um die Einigkeit zu festigen. Aber sie wird keinen Erfolg haben und auch ihr Nachkomme wird nicht bleiben, sondern sie wird preisgegeben werden samt denen, die sie gebracht haben und mit dem, der sie erzeugt hat und mit dem, der sie zur Frau genommen hat. Zu der Zeit wird einer aus ihrem Stamm emporkommen, der wird gegen die Heeresmacht des Königs des Nordens ziehen und in seine Festung eindringen und wird an ihnen seine Macht zeigen. Auch wird er ihre Götter samt den Bildern und kostbaren Geräten aus Silber und Gold wegführen nach Ägypten und einige Jahre von dem König des Nordens ablassen. Aber der wird eindringen in das Reich des Königs des Südens, jedoch dann wieder in sein Land zurückkehren. Jetzt hat es dort in der Folge von diesen vier Reichen, wo jetzt zwei vorherrschend sind, zwischen diesen zwei immer Machtkämpfe gegeben. Der Süden gegen den Norden gegen den Süden. Also die Seleukiden gegen die Ptolemäer und umgekehrt. Und da hier heisst, die Tochter des Königs des Südens wird kommen zum König des Nordens. Wisst ihr, das ist noch etwas Interessantes. Die Tochter, die Frau, die hat Laodike geheissen. Und der König vom Norden, der die zur Frau genommen hat, hat der Ortschaft Laodicea. Das geht auf den Namen zurück. Dieser Frau hat er den Namen Laodicea gewidmet. Aber, wie wir hier lesen, ist eigentlich der Pakt, den sie machen, eigentlich hat der Seleukidenkönig die ganze Herrschaft wollen. Und darum hat er den Deal gemacht. Aber es ist nicht gelungen, die sind umgebracht worden, beide und Nachkommen gehen auch noch. Aber die Ortschaft Laodicea, die wir von der Offenbarung her kennen, hat ihren Namen von dieser Frau hier, im Vers 6, die Tochter des Königs des Südens. Gehen wir weiter, das interessiert euch ja alles gar nicht. Und dann hat es da immer wieder das Hin und Her gegeben zwischen Nord und Süd und das hat gar keinen Sinn, wenn ich das jetzt alles ausdeutsche. Das bringt uns ja nichts, das ist Geschichte. Und da geht es auch noch weiter in den Versen 10 bis 13. Aber seine Söhne werden Krieg führen und große Heere zusammenbringen. Der eine wird kommen und wie eine Flut heranbrausen und wiederum Krieg führen bis vor seine Festung. Und die Festung, das ist Sidon am Meer, ziemlich im Norden, heutigen, glaube ich, Libanon. Dann wird der König des Südens ergrimmen und ausziehen und mit dem König des Nordens kämpfen. Der wird ein großes Heer zusammenbringen, aber das Heer wird in die Hände des anderen gegeben und vernichtet werden. Darauf wird sich dessen Herz überheben und er wird viele Tausende erschlagen, aber er wird nicht mächtig bleiben, denn der König des Nordens wird wiederum ein Heer zusammenbringen, größer als das vorige war, und nach einigen Jahren wird er ausziehen mit großer Heeresmacht und vielem Tross. Also, da sieht man, das geht einfach hin und her, die haben einfach noch nicht können in Ruhe lassen, so wie wir uns manchmal schon nicht, oder? Der Mensch ändert sich nicht. Ich möchte hier einen kurzen Zwischenhalt machen. Ich will da nicht viel mehr sagen. Das steht ja im Text, was da ein bisschen passiert ist. Und es hat keinen Sinn, wenn ich da so die geschichtlichen Ereignisse raushebe. Im Daniel 9, Vers 25 lesen wir, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut, da geht es um die 70-Jahr-Woche, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und genau von dieser Zeit, von diesen 62 Jahrwochen, redet der Text. Die Stadt Jerusalem ist wieder aufgebaut, es hat einen Tempel, Jerusalem ist wieder bewohnt, die Juden können wieder ihren Gottesdienst feiern, wie wohl in kummervoller Zeit. Sie waren nie selbstständig. Sie waren da noch unter der Herrschaft vom Süden, also von den Ägyptern, Ptolemäer, haben aber relative Freiheit gehabt, was die Religion anbelangt. Und sie haben dort, das Problem ist halt, dass die Kämpfe zwischen Norden und Süden immer in dieser Region stattgefunden haben. Darum war das für die auch immer wieder ein Problem gewesen. Hauptsächlich die Ortschaft Caesarea Philippi war betroffen und Galiläa. Dort haben am meisten solche Kämpfe stattgefunden. Und jetzt lesen wir weiter. Und zur selben Zeit werden viele aufstehen gegen den König des Südens. Auch werden sich Abtrünnige aus deinem Volk erheben und eine Weissagung erfüllen und werden fallen. Und der König des Nordens wird kommen und deinen Wall aufschütten und deine feste Stadt, das ist eben Sidon, das ist die nördlichste Stadt von den Ptolemäer, mit dem haben sie eigentlich ihr Gebiet verteidigt. Wird einen Wall aufschütten und eine feste Stadt einnehmen und die Heere des Südens können es nicht verhindern. Und sein bestes Kriegsvolk kann nicht widerstehen. Sondern der gegen ihn zieht, wird tun, was ihm gut dünkt, und niemand wird ihm widerstehen können. Er wird auch in das herrliche Land kommen, und Verderben ist in seiner Hand. Und er wird seinen Sinn darauf richten, dass er mit Macht sein ganzes Königreich bekomme und sich mit ihm vertrage, und wird ihm seine Tochter zur Frau geben, um ihn zu verderben. Aber es wird ihm nicht gelingen und es wird nichts daraus werden. Jetzt kommt also, bis jetzt war die Vorherrschaft von den Südlichen, von den Ptolemäer. Und jetzt wechselt das. Jetzt kommt der König von Norden, der Seleukidenkönig, das war Antiochus III., also noch nicht der Epiphanes, noch ein Vorgänger. Der hat dort einen Kampf losgelassen und hat die Stadt Sidon schlussendlich eingenommen. Und jetzt haben wir hier im Vers 14 das erste Mal Israel erwähnt. Leute aus dem Volk Israel, auch werden sich Abtrünnige aus deinem Volk, aus dem Volk Israel, gegen die Ptolemäer richten und sich mit den Seleukiden verbinden. Bis da war Israel unter ptolemäischer Herrschaft mit einer relativen Freiheit. Und jetzt hat es gewechselt. Jetzt sind sie unter Seleukidenherrschaft gekommen. Und da sind sie mit dem vom Regen in die Traufe gekommen. Weil die Seleukiden waren die härteren Herrscher als Ptolemäer für Israel. Und darum sagt die Bibel auch von diesen Israeliten, die sich mit denen vom Norden verbunden haben, mit den Seleukiden, dass es Abtrünnige waren. Auch werden sich Abtrünnige aus deinem Volk erheben. Der Apostel Paulus sagt uns im Römerbrief, dass Gott die Regierungen eingesetzt hat. Und wir sollen uns dieser Regierung unterordnen. Wir haben nie den Auftrag, uns gegen die Regierung zu erheben, es sei denn, dass die Regierung verlangt von uns, dass wir Gott verleugnen. Dort müssen wir uns widersetzen. So war der Petrus und der Johannes vor dem Hohen Rat und sie hätten sollen aufhören zu predigen vom Evangelium. Und da haben sie gesagt, da überschreitet ihr eine Grenze, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Dort kommt der Moment, aber wir haben nie den Auftrag, und Jesus hat den Israeliten nie, seinen Jüngern nie den Auftrag gegeben, sich gegen die Römer, die damals geherrscht haben, zu erheben. Und wenn wir schauen, wie der Daniel in Babylon und nachher auch noch unter persischen Königen eine hohe Stellung hatte, sehen wir, Gott hat nie verlangt, dass sie sich gegen die bestehende Regierung auflehnen und rebellieren. Im Gegenteil, sie hatten den Auftrag, suchen der Stadt Bestes. Hier hat sich Israel nicht an das gehalten. Es hat Abtrünnige gegeben. Sie haben sich gegen den König vom Süden gewendet, haben sich mit denen vom Norden verbunden. Und dann heisst es hier, sondern der gegen ihn zieht, wird tun, was ihm gut dünkt, und niemand wird ihm widerstehen. Er, der König des Nordens, wird auch in das herrliche Land kommen, Israel, und Verderben ist in seiner Hand. Das ist der Lohn. Das gibt uns wiederum einfach ein paar Gedanken mit. Wie tun wir uns gegenüber der Regierung verhalten? Der Apostel Paulus hat gesagt, wir sollen für sie beten, dass wir ein ruhiges, stilles Leben führen können, ideal, wenn sie noch zum Glauben kommen. Wir haben den Auftrag, für unsere Regierungen zu beten, nicht sie zu bekämpfen. Das ist ein Unterschied. Danach wird er sich gegen die Inseln wenden und viele von ihnen gewinnen. Aber ein Mächtiger wird ihn zwingen, mit Schmähen aufzuhören, und wird ihm seine Schmähungen heimzahlen. Danach wird er sich wenden gegen die Festungen seines eigenen Landes. Er wird straucheln und fallen, dass man ihn nirgends finden wird. Und an seiner Stadt wird einer emporkommen, der wird einen Kämmerer das herrliche Land durchziehen lassen, um Abgaben einzutreiben. Doch nach einigen Jahren wird er umgebracht werden, aber weder öffentlich noch im Kampf. Also jetzt hat der König vom Norden das Südreich bezwungen, hat Palästina, Israel, all das eingenommen, ist nachher überheblich geworden, hat noch die Inseln wollen, also das ist die vor dem Mittelmeer, der Zypern und so weiter, und dort ist er geschlagen worden. Und dann hat man ihm ein Tribut auferlegt, das er jetzt regelmässig zahlen muss. Und weil er da nicht selber das Geld hatte, hat er angefangen, im eigenen Land Geld eintreiben. Und wie hat er das gemacht? Er ist von Ort zu Ort und hat unter anderem Tempel plündert. Und in Elam, also ganz im persischen Teil vom Reich, in Elam hat er einen Tempel plündert und ist während dieser Plünderung umgebracht worden. Weil die haben sich das natürlich nicht gefallen. Die Tempel, die waren ja ihre Heiligtümer, auch wenn es nicht Gottes Heiligtümer waren, aber probiert mal eine Moschee zu plündern und ihr werdet das nicht lange überleben. Also das war da auch so gewesen. Irgendwann hat man den umgebracht. Und dann ist sein Nachfolger gekommen, aber der hat immer noch tributpflichtig gewesen, und jetzt hat er das so gemacht, dass er sozusagen Satrap eingesetzt hat, hier heisst es Kämmerer, und der hat das herrliche Land, was ist das? Das ist Israel. Hat er den nach Israel geschickt und hat dort jetzt das Geld, den Tribut sollen eintreiben, den er zahlen musste. Das ist geschichtlich belegt. Aber der Kämmerer hat sich nachher gegen seinen eigenen König gewendet und den umbringen. Ende der Durchsage. Hier gibt es nachher einen Wechsel. Wir sind mit dem etwa im Jahr 175 angekommen, mit dem Ereignis da zuungerst. Und jetzt bin ich fertig mit meiner Predigt, wenn es nicht noch weiter ging. Weil ich habe nur bis Vers 20. Aber ich werde jetzt noch mal etwas, eine Zusammenfassung zeigen. Und nachher tun wir noch etwas aus dem Neuen Testament anschauen. In der Tabelle von Gerhard Meyer in der Wuppertaler Studienbibel sehen wir ein bisschen eine Aufstellung. Im Vers 2, von dem, was wir jetzt gelesen haben, da ist die Prophetie über Persien, die drei respektive vier Könige. Im Vers 3 bis 4 ist die Prophetie im Zusammenhang mit dem Alexander, dem Grossen, und nachher 5 bis 20 die Zeit der Diadochen, also über Ägypten und Syrien. 21, dort mache ich dann nächstes Mal weiter, ist der Antiochus Epiphanes, der eben als Modell dient, als, ja, für den Antichrist. Und im Kapitel und im Vers 40 bis 45 kommen noch Prophetie über Endereignisse. Nachher kommt noch das Kapitel 12, dort ist dann Prophetie über Trübsal und Auferstehung und am Schluss vom Daniel-Buch kommen noch Zeitfragen, oder? Eine Zeit, zwei Zeiten, halbe Zeit und so weiter und der Gräuel der Verwüstung ist dort erwähnt. Das werden wir dann den unteren Teil noch anschauen. Hier nochmal eine Karte, wo wir das sehen. Oben das Grüne ist das Seleukidenreich. Und ihr seht, Palästina, Jerusalem ist unter ägyptischer, eben ptolemäischer Herrschaft. Dann haben wir, es sind ja 4 Reiche, oder? Und von den anderen habe ich gesagt, die sind gar nicht gross erwähnt. Wir haben hier den oberen Teil, Makedonien und so, und dann noch Griechenland selber und dort der hintere Teil, Armenien, Kappadokien, Pontus, Galatien und Bithynien und so weiter. Und auch Pergamon gehört da noch in diesen Bereich. Aber die sind von der Bibel her nicht maßgebend, darum sind sie schlichtweg nicht mehr erwähnt. Es geht also um das Seleukidenreich und unten um das Ptolemäerreich. Da haben wir noch Ptolemäus, das gibt dem Reich den Namen, die Ortschaft dort, oder das Reich gibt deren Ortschaft den Namen, wie auch immer. Aber man sieht, Jerusalem ist dort rein und jetzt ist das immer hin und her gegangen, bis es dann geändert hat. Ich möchte jetzt weitergehen und ein paar Gedanken aus dem Matthäus-Evangelium noch anschauen. Weil Jesus nimmt ja die Prophetien auf. Das ist zwar alles Geschichte gewesen, all das ist schon passiert zur Zeit von Jesus, das ist schon vorbei gewesen. Aber am Ende von seinem Leben ist Jesus, bevor er ist gefangen genommen worden, mit den Jüngern am Ölberg raus, vorher haben sie ihn auf die schönen Gebäude vom Tempel aufmerksam gemacht. Und Jesus hat gesagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben von dieser ganzen Geschichte. Und als sie dann an den Ölberg angekommen sind, heisst es dann, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Aber das alles ist der Anfang der Wehen. Jesus redet jetzt zu seinen Jüngern von Verführung. Wenn wir das Ganze anschauen, dann sehen wir, es geht eigentlich gleich weiter wie vorher. Krieg, Kriegsgeschrei, ein Volk gegen das andere, wie wir es da in dieser Zeit, in diesen 62-Jahr-Wochen hatten. Jesus sagt, schaut, es geht so weiter. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und sie werden viele verführen. Und es ist schon so passiert, nachdem Jesus schon längstens zurück zum Vater ist, Himmelfahrt schon lange vorbei war, hat es solche Leute gegeben, die aber auch wieder rebelliert haben gegen die entsprechenden Regierungen. Bis eigentlich alles zerstört war und die Juden sind zerstreut worden, schlichtweg in alle Welt. Aber es hat auch hier schon angeklungen. Ihr werdet hören von Kriegen, Kriegsgeschrei, seht zu, erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Also der Zeitlauf geht weiter. Jesus hat nie gesagt, mit mir, mit meinem jetzigen Kommen, hört es auf. Da hört die Zeit auf, da wird Gott jetzt den neuen Himmel, neue Erde und weiss ich was ja schon in Jesaja und so prophezeit war. Das ist noch nicht die Zeit. Es geht weiter mit Krieg, Kriegsgeschrei, Hungersnöte, Erdbeben. Das ist noch nicht zu Ende. Und da hat er ihnen eigentlich zeigen, lasst euch nicht täuschen, lasst euch nicht verführen. Viele haben gemeint damals, jetzt wird Jesus kommen als der König, er wird die Römer verjagen und jetzt wird das Gottesreich aufgebaut. Es war ein Irrtum. Aber Jesus hat das eigentlich vorausgesagt. Er hat auf seine Endzeit darauf hingewiesen, dass die Prophetie von Daniel eine Fortsetzung erfährt. Auch wenn die schon bereits Geschichte ist, es wird weitergehen. Natürlich sagen wir heute, es hat immer Krieg gegeben, es hat immer Erdbeben gegeben, es hat immer Hungersnöte gegeben. Aber er hat gesagt, es sei Anfang der Wehen. Und wenn Jesus so etwas erwähnt, dann hat es eine Bedeutung. Dann kann man nicht einfach sagen, ja, es ist die normale Fortsetzung. Abhökeln. Er sagt, es ist der Anfang der Wehen und sagt damit, jetzt fängt an aufpassen, wenn eine Frau in Erwartung ist und die Wehen fängt an. Dann wird sie nicht gleich weitermachen wie vorher. Dann weiss sie, es ist jetzt nur noch eine Frage vor Zeit, bis meine Zeit gekommen ist und ich werde gebären. Und Jesus sagt, das ist der Anfang der Wehen. Er sagt nicht, das ist der Anfang der Schwangerschaft. Anfang der Wehen. Und wenn wir jetzt darauf schauen, dann sehen wir, wenn, es hat immer Krieg gegeben. Ja, das stimmt. Es hat sogar grosse Kriege gegeben. Aber es hat nie in dieser Zeit bis zum 30-jährigen Krieg, Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, solche Kriege gegeben mit so vielen Menschenopfern. Es hat immer Erdbeben gegeben, vielleicht sogar mehr. Aber durch das, dass viel mehr Bevölkerung ist, viel dichter bevölkert ist, hat es noch nie so viele Menschenopfer gegeben bei Erdbeben, wie das in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht, ja, passiert ist. Und dasselbe gilt bei Hungersnöten. Es hat immer Hungersnöte gegeben. Aber heute hat man von Millionen Verhungernden oder in Hungersnot Stehenden. Von 8 Milliarden Leuten sind etwa 250 Millionen vom Hunger bedroht. Das hat es nie gegeben vorher. Es hat gar nicht die Bevölkerungsmasse gehabt. Und das hat können betreffen. So. Es hat schon viele Leute gehabt damals. Aber nie in diesem Ausmaß waren die Probleme gewesen. Darum müssen wir aufpassen, dass wir das nicht einfach so, gehen wir einfach drüber hinweg. Und jetzt möchte ich nochmal einen zweiten Text nehmen. Ich habe in Adelboden über das Endschreiben geredet. Und ich denke, wenn Jesus das sagt, seit Anfang der Wehe, dann will er auch sagen, wacht auf. Macht euch mal Gedanken über das, was kommt. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat. Und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das Gottesvolk hat in Anbetracht von dem, dass Jesus sagt, das ist der Anfang der Wehe, umso mehr einen Auftrag zu beachten. Das Volk Gottes ist das Volk vom Neuen Bund. Wer den Auftrag wahrnimmt oder nicht wahrnimmt, was ich sagen, ist letztlich jemand, der den Namen hat, das er lebt, aber tot ist. Die Werke sind nicht vorhanden. Wir sind nicht erlöst durch die Werke, aber wir sind erlöst zu Werken. Wir bekommen nicht das Heil geschenkt, weil wir gute Werke tun. Aber weil wir das Heil geschenkt haben, bekommen, als Gnadengabe, erwartet Gott, dass wir ihm dienen und seinen Auftrag erfüllen. Verstehen wir den Unterschied? Wir verdienen das Heil nicht durch das Werk, aber weil wir das Heil haben, werden wir alles tun, dass Gottes Reich gebaut wird, dass sein Wille geschehe, dass sein Reich komme und dass sein Name geheiligt werde. Und Jesus sagt hier der Gemeinde in Sardes, du hast wunderschöne Gottesdienste, du hast wunderschöne Gebäude, du hast super Technik, sie funktioniert sogar. Aber das ist alles Anstrich. Das ist alles Äußerlichkeiten. Im Kern bist du tot. Denn du hast den Auftrag vernachlässigt. Du stehst nicht in meinem Willen. Du bist tot. Wach auf und tu die anderen, die noch am Schlafen sind, stärken und schau, dass niemand stirbt. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden. Das heißt nicht, deine Geistesgaben nicht als vollkommen befunden. Nicht so. Das heißt nicht einmal, ich habe deinen Glauben nicht als vollkommen befunden. Deine Werke. Die Werke des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung. Gott erwartet, dass wir mitarbeiten am Bau von seinem Reich. Für das hat er sich eingesetzt. Und so denke nun, wie du empfangen und gehört hast. Tue Buße. Aber ich wollte jetzt nicht mit dem aufhören, das wäre ein bisschen bedrückend. Am Schluss heisst denn, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir dürfen hören drauf und du meinst es ja gut. Und wenn wir all das gesehen haben, es ist so ein bisschen schwierig zum Aufnehmen über die vielen Kriege und Zustände, die da geherrscht haben. Aber wir merken, es geht auf ein Ziel hin. Du setzt Zeiten, du setzt Grenzen. Du setzt Grenzen für die Könige, für die Völker, für die Reiche. Aber deiner Gemeinde hast du ein ewiges Ziel verheißen. Lass uns an dem bleiben. Dass wir uns ausrichten an dem. Dass wir festhalten und uns auch investieren, dass dein Reich gebaut wird, dass dein Name geheiligt wird, dass dein Wille geschehen möge. In unserem Leben und so weit wie es möglich ist, auch darüber aus. Danke, dass du Gnade willst schenken. Amen.